Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur April-Auflage unseres Funkmagazins. Aus dem Studio des rumänischen Rundfunks in Temeswar begrüßt Sie Adi Ardelean. Hier sind unsere Themen: Ostern bei den Katholiken in Banat, Osterbräuche in Siebenbürgen, Auszeichnung für Siebenbürger Orgelbauer, 300 Jahre Donauschwaben im Branauer Dorf Niemisch und 26 Jahre deutschsprachige Schülertheatergruppe in Temeswar. Das alles heute bei uns in der April-Auflage des Funkmagazins. Hören Sie mit.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Den ersten Aufenthalt machen wir heute bei uns im Banat. Die Christen abendländischen Glaubens feierten heuer am 17. April Ostern, das Hochfest der Auferstehung Jesu Christi. Es war das erste Mal seit dem Ausbruch der Pandemie 2020, dass dieses Fest ohne den bisherigen gesundheitlichen Vorkehrungen gefeiert werden konnte. So war es auch bei den Katholiken im Banat. Die Sondergottesdienste zur Auferstehung des Herrn beginnen traditionsgemäß mit den drei vorösterlichen Tagen. Am Vormittag des Gründonnerstags feiert jeder Bischof eine Sondermesse, an welcher alle Priester seiner Diözese teilnehmen. Da die Renovierungsarbeiten an der Temeswarer Domkirche immer noch nicht beendet sind, wurde auch in diesem Jahr die Millenniumskirche in der Temeswarer Fabrikstadt als Austragungsort dieser besonderen Eucharistiefeier ausgewählt, da diese den notwendigen Raum für so eine zahlreiche Beteiligung bietet. Die sogenannte Chrysa-Messe am Gründonnerstag zelebrierte der römisch-katholische Bischof von Temeswar, Josef Csaba Pál, im Beisein des Domkapitels. Die liturgischen Antworten gaben die Kantoren der Banater Kirchen, die ihre Priester nach Temeswar begleiteten. Die Millenniumskirche ist die größte römisch-katholische Kirche der Stadt Temeswar. Sie liegt im Stadtviertel Fabrik unweit vom Traiensplatz. Die Kirche war notwendig, weil infolge des industriellen Wachstums in diesem Stadtviertel auch die Zahl der ansässigen Katholiken zugenommen hatte. Der Bau der Kirche begann 1896 nach den Plänen des Architekten Ludwig von Ibel. Etwa 4 Millionen Ziegel wurden hierfür verwendet. Nach ihrer Fertigstellung wurde die Kirche am 13. Oktober 1901 anlässlich der Millenniumsfeierlichkeiten des Ungarischen Königreichs geweiht. Ihr Architekturstil trägt neuromantische und neugotische Züge. In der Kirche passen bis zu 3000 Personen. Das Altarbild stammt von Georg Vashtag und es zeigt die Gottesmutter Maria mit Krone und Zepter sowie mit dem Jesukind auf dem Arm. Die Orgel der Kirche stammt aus der Werkstatt des Temeswarer Orgelbauers Karl Leopold Wegenstein und sie wurde zeitgleich mit der Kirche fertiggestellt. Während dieser Chrysa-Messe weihte der Bischof die heiligen Öle, die im Laufe des Jahres zur Spende der verschiedenen Sakramente benutzt werden. Während des Gottesdienstes erneuerten die Priester der Diözese ihre Weihegelübde. Die heilige Messe wurde dreisprachig auf Rumänisch, Ungarisch und Deutsch zelebriert.
Diese Messe heißt Chrysa-Messe, wo wir Chrysma, Katechumenöl und für die Krankenölung benutzte Öl weihen. Das kann nur der Bischof tun. Und alle Priester von der Diözese sind hierher gekommen. Und es ist ein schönes Zeichen der Einheit. Die Priester und die Pfarreien bekommen diese Öle, die notwendig sind für einige Sakramente, die von dem Bischof bekommen. Und in dieser Messe erneuern wir unsere Versprechungen, dass wir weiterhin treu bleiben möchten, wollen zu unserer Berufung zu Christus. Jesus erneuert seine Treue und seine Versprechung jeden Tag an uns und auch wir sollen das tun, aber heute haben wir mehr feierlich getan. Der Gründonnerstag ist der Tag des Priesters, der Eucharistie, der Heiligen Messe und ist auch der Tag, wo Jesus ein besonderes Zeichen seiner Liebe gegeben hat, als er die Füße der Apostel gewaschen hat. Das feiern wir am Abend und am Abend feiern wir auch das letzte Abendmahl, wo Christus eigentlich die Messe und die Eucharistie gestiftet hat, als er am Ende dieses Mahles gesagt hatte, tut dies zu meinem Gedächtnis.
Am Karfreitag wird in den katholischen Kirchen an das Leiden und den Tod Jesu Christi gedacht. Die Karwoche endet am Samstagabend mit den Auferstehungsmessen. In den katholischen Kirchen werden gegen Abend die sogenannten Ostervigilien gefeiert. Für diese besondere Messe wählte heuer der Temeswarer Bischof Josef die Pfarrkirche zu Orșova an der Donau aus. Das ist die einzige römisch-katholische Kirche, die in Rumänien während des Kommunismus gebaut wurde. Die alte Pfarrkirche wurde mit der gesamten Altstadt von Orșova infolge des Baus des Donaudamms bei den Eisernen Toren überschwemmt und liegt derzeit unter dem Wasser im Stausee der Hydrozentrale. Von der alten Kirche konnte man die Orgel, die Kultobjekte sowie einige Statuen retten. Die neue Kirche wurde 1972 bis 1976 nach den Plänen des Temeswarer Architekten Hans Fackelmann gebaut, mit ausschließlicher Finanzierung seitens des Hilfswerks Caritas Österreich. Sie wurde, wie die Vorgängerkirche, dem Fest Unbefleckte Empfängnis Mariens geweiht, das die katholische Kirche am 8. Dezember feiert. Die Kirche in Orșova hat die Form eines Zeltes mit einem kreuzförmigen Dach, wodurch das Licht in das Innere der Kirche eindringt. Die Innenmalereien beschränken sich auf den Kreuzweg, der in Form eines Gürtels an den rechten und linken Seitenwänden in Aquarell gemalt ist. Der Künstler Gabriel Popa, der unter anderem auch die Innenfresken der Temeswarer Nationaloper bemalt hat, stellt die Leiden Jesu Christi in einem impressionistischen Stil dar und fügt in den einzelnen Szenen zeitgenössische Details und Personen ein. So erscheint beispielsweise Lenin beim Prozess vor Pilatus, der die Juden gegen Jesus aufhetzt. Lenin wird mit dem Rücken zu Jesu dargestellt, um den Gegensatz zwischen der kommunistischen Doktrin und dem christlichen Glauben hervorzuheben. Jesu wird nur teilweise in Farbe dargestellt, und zwar in den einzelnen Szenen. Zwischen den Szenen ist er in Schwarz-Weiß skizziert und drückt seine Gefühle aus. Weitere zeitgenössische Gestalten sind die Turnerin Nadia Comaneci sowie der Schauspieler Florin Piersic, die neben dem gekreuzigten Jesu stehen und ihr Talent vom Heiland entnehmen. Rührend ist die Pietà-Szene vor der Grablegung skizziert. In der letzten Szene der Auferstehung ist im Hintergrund John Lennon zu beobachten, der die Freude der Auferstehung besingt. Er wird parallel zu Jesu dargestellt. Wie sein Wirken eine Erneuerung der zeitgenössischen Musik bewirkte, so bewirkte auch die Auferstehung Jesu Christi eine Erneuerung der Religion seiner Zeit, schätzen die Kunstkritiker. Eine weitere Besonderheit der Kirche in Orșova ist eine Tafel, die im Jahre 2005 enthüllt wurde und die Geschichte der ungarischen Krone erzählt. Diese wurde nach Orșova während der Revolution von 1848-49 gebracht und dort bis 1853 im Friedhof versteckt. Auf dem Fundplatz wurde eine Kapelle gebaut, die nun auch unter dem Donauwasser im Stausee der Eisernen Tore liegt. Die aktuelle Kirche bedient die römisch-katholischen Gläubigen der Ortsgemeinde rumänischer, ungarischer, deutscher und tschechischer Muttersprache. Ortspfarrer ist seit dem vergangenen Jahr Davor Lukacela.
So wie der auferstandene Christus und sein Kreuz ein Zeichen ist für die Zeiten, die Jesus gelebt hat. Es waren besondere Zeiten, eine Spaltung zwischen der Zeit vor Christus und nach Christus. Und diese Spaltung ist heute immer noch sichtbar und wird sichtbar sein. Genauso ist diese Kirche ein Denkmal schwieriger Zeiten, aber auch ein Beweis, dass wir, wenn wir das Vertrauen an Gott nutzen, alles überleben können. Wir sind hier nicht nur Überlebende, sondern lebendige Christen. Ein sehr gelehrter Akademiker hat einmal gesagt, dass alles, was er geschrieben hat, kommt aus schwieriger Beziehung mit seinem Vater. Und er sagte, vielleicht ist die ganze Literatur aus meinen Tränen geworden. Ich denke, auch diese schöne Formen der Kirche und was wir heute hier leben, wie wir beten, kommt genau aus diesen Tränen der damaligen Zeit. Und wir sind sehr stolz auf unsere Gemeinde hier und laden alle ein, diese wunderschöne Kirche zu besuchen.
Bereits am Karfreitag wurde abseits des Altars das heilige Grab hergerichtet und dorthin das Allerheiligste gebracht. Die Ostie, die den Leib Christi darstellt, wurde in einer Monstranz befestigt und innerhalb einer Prozession zum heiligen Grab getragen. Die Ostervigil am Samstagabend zelebrierte in Orșova der Temeswarer Bischof Josef Pahl gemeinsam mit Bischofssekretär Laszlo Baco und dem Ortspfarrer Davor Lukacela. Der Gottesdienst umfasst 5 Teile. Die Lichterprozession beginnt vor der Kirche mit der Feuerweihe und der Anzündung der Osterkerze. Darin werden auch 5 Weihrauchkugeln eingesteckt, die die 5 Wunden Jesu versinnbildlichen. Mit der angezündeten Kerze wird die Kirche betreten und das Kerzenlied gesungen. Es folgt der Wortgottesdienst mit Lesungen aus dem Alten Testament. Zum Gloria werden die Lichter angezündet und es ertönen wieder die Glocken sowie die Kirchenorgel. Gelesen werden des Weiteren der Apostelbrief sowie das Auferstehungsevangelium. Der dritte Teil ist der Taufgottesdienst. Mit der Osterkerze wird das Taufwasser gesegnet und die Gläubigen erneuern ihre Taufgelübde. Es folgt der eucharistische Gottesdienst mit der Darbringung der Gaben, der Wandlung und der Eucharistie. In den Kirchen auf dem Gebiet der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie wird als letzter Teil der Ostervigil die Zeremonie des Heiligen Sakraments gefeiert. Die Zelebranten gehen zum Heiligen Grab, der Bischof nimmt die Monstranz und kündigt die Auferstehung des Herrn an. Danach geht man in Prozession um die Kirche. Nachdem die Gläubigen wieder die Kirche betreten, werden sie mit dem Heiligen Sakrament gesegnet. Die Anwesenheit des Temeswarer Bischofs Josef Pahl in Orschowa bei der Ostervigil war für die Kirchengemeinde ein besonderer Anlass zur Freude. Dieses Gefühl war aber gegenseitig, bekräftigte der Bischof.
Es ist besonders schön, in dieser Kirche die Auferstehung Christi zu zelebrieren. Und es waren auch viele Leute. Und es war schön, damit zu beginnen, dass wir die neue Kerze geweiht haben und das neue Feuer. Das bedeutet, dass die Auferstehung Christi nicht etwas Langweiliges ist, sondern etwas, was brennt, was Feuer ist, was lebt. Wenn wir nur von weit schauen, dann kann so sein. Irgendwann, irgendwo war Jesus und er ist auferstanden vor 2000 Jahren. Aber er ist heute anwesend. Er will heute in das Leben der Menschen hineintreten. Und dieses haben wir gemeinsam gefeiert. Und so schön auch die Musik, auch die Orgel, auch die vielen Kerzen haben alles das ausgedrückt. Jesus ist mit uns. Und es ist auch eine Hoffnung, auch in diesen schweren Zeiten. Jesus bleibt mit uns. Er hat gesagt, bis zum Ende der Welt bleibe ich mit euch. Und es ist gut, uns zu erinnern, manchmal auch zu feiern, diese Anwesenheit Christi. In diesem Hoffnung erstärkt, gehen wir weiter. Und ich hoffe und ich wünsche auch uns, dass die Auferstehung Christi soll auch morgen und auch an jedem Tag des Jahres in unserem Leben anwesend sein.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien sowie in Teilen Ungarns und Serbiens, aber auch ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/asculta.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Etwa 85% der rumänischen Bevölkerung verschiedener Ethnien, die sich als Christen identifizieren, schwelgen jährlich in pulsierenden Osterfeierlichkeiten, die in den Frühlingsmonaten März oder April fallen. Die buntesten Traditionen werden in Siebenbürgen gefeiert. Zu den besonderen siebenbürgischen Ostersitten gehören das Tippen der gemalten Eier, die Nachtvigilien oder das Bespritzen der Mädchen. Imola Makavei von Radio Neumarkt und ihre Gäste berichten über Osterbräuche in Siebenbürgen.
Das siebenbürgische Osterfest ist etwas ganz Besonderes. Ein traditionelles Brauchtum speist sich sowohl aus Einflüssen des Orients wie auch des Okzidents. Über einen langen Zeitraum hinweg entwickelten sich für diesen Feiertag spezifische Gebräuche, die sowohl auf der sächsischen wie auch der ungarischen und rumänischen Kultur fußen. Am Mittwoch der Karwoche, am Gründonnerstag und am Karfreitag backen Frauen den traditionellen Osterfladen. Auch bereiten sie den für das rumänische Osterfest, aber nicht nur typischen Lammbraten vor. Selbstverständlich werden auch Eier gefärbt und verziert. Siebenbürgische Ostereier sind kleine Kunstwerke, die den Betrachter mit unzähligen Mustern und bunten Farben immer wieder in Erstaunen versetzen. Am Karsamstag schmücken die jungen Männer Tannenzweige mit bunten Bändern. In der Osternacht geht es damit heimlich, still und leise überall dorthin, wo unverheiratete Mädchen wohnen. Hier werden die Zweige an der Haustür angebracht. Zum Ostermahl speckt man rote Eier, und zwar nach einem genau festgelegten Ritual. Eine Person im fortgeschrittenen Alter, für gewöhnlich der Hausherr, tischt die Spitze eines Eiers, das ein anderes Familienmitglied in der Hand hält. Dazu spricht er: Christus ist auferstanden. Worauf die Antwort folgt: Er ist wahrhaftig auferstanden. In einigen transsilvanischen Dörfern hat sich ein weiterer Brauch für den Ostersonntag erhalten. Am frühen Morgen benetzten alle Dorfmitglieder ihr Gesicht mit Wasser, in das man zuvor ein rotes Ei, eine Silbermünze und ein Basilikumzweiglein getaucht hat. Manche Regionen in Siebenbürgen teilen den Glauben, dass es Glück für ein ganzes Jahr bringt, wenn die erste Person, die am Ostermorgen das Haus betritt, ein Mann ist. Zum Festmahl am Ostersonntag findet sich dann die gesamte Familie zusammen, und auf dem reich gedeckten Tisch dürfen vor allen Dingen folgende Speisen nicht fehlen: rote Eier, grüne Zwiebeln, Schafskäse, Salat, Radieschen, der klassische Drop, eine Art Lammfleisch-Hackbraten gefüllt mit hartgekochten Eiern und Lammbraten. Am Ostermontag legen die Jungen und Männer ihr traditionelles Festgewand an und machen sich einen Spaß daraus, Mädchen und Frauen mit Parfüm zu bespritzen. Die jungen Mädchen revanchieren sich auf ihre Weise. Sie bieten den Burschen Getränke, rote Eier und Kuchen an. Wie diese Traditionen zum Ostern noch heutzutage gehalten werden, verriet uns Kerchild Rudolf, Leiterin des Deutschhauses in Hermannstadt.
Natürlich verbindet man die Osterbräuche oft auch mit der Kindheit, weil die Kinder irgendwie besonderen Spaß haben an dem, was man ihnen zu Ostern bietet. Vielleicht verstehen sie noch nicht so genau, was da in der Kirche gepredigt wird, aber was dann im Garten und zwischen den blühenden Büschen und Blumen passiert, das interessiert die Kinder sehr. Und ich kann mich persönlich auch erinnern, dass wir dann zu Ostern nach dem Gottesdienst immer zu den Großeltern gegangen sind und da im Garten versteckte Überraschungen gefunden haben, gefärbte Eier, Schokolade, kleine Spielsachen, ganz simpel, aber wir haben uns riesig darüber gefreut. Ist ja so, wenn man vom Brauchtum redet, dann denkt man, wie es früher gewesen ist. Manche Bräuche sind sehr alt, manche werden auch neu belebt. Was jetzt zu Ostern gehört, klingt vielleicht banal, ist auch die Osterputzerei. Jede Hausfrau, die etwas auf sich hält, macht eine große Frühjahrsreinigung, um das Osterfest auch gut zu begrüßen. Das Haus wird mit Blumen geschmückt, es wird spezielles Gebäck gebacken und natürlich werden Eier gefärbt. Traditionell mit Zwiebelschale, aber die Frauen sind da sehr kreativ und lernen noch gern was dazu. Manche gehen sogar in Kurse und lernen, wie man die Eier auf Bukowina-Art bemalt. Oder es wird allerhand experimentiert mit Marmorfarbe und so weiter. Also da ist viel Kreativität angesagt beim Eierfärben. Kirchlicherseits stellen wir fest, dass inzwischen mehr sichtbar wird zu Ostern. Manche Gemeinden bieten Gottesdienste um Mitternacht an oder zum Sonnenaufgang. Es wird das Osterlicht weitergegeben, wie in der orthodoxen Kirche. Man scheut sich nicht, das auch zu tun. Und es wird zu Osterfrühstück eingeladen. Das war früher nicht so leicht möglich, weil die Gemeinden ja sehr groß waren. Aber wenn an einem Ort dann nur noch 20, 30 Leute sind, dann bietet es sich an, zu Ostern noch gemeinsam zu frühstücken. Das ist ein sehr schöner Brauch. Also was ein bisschen aus der Mode gekommen ist, ist das Bespritzengehen. Das war früher gang und gäbe. Da gingen alle Jungen und Männer zu den Verwandten, Bekannten, Freunden, Nachbarn am Ostermontag mit einem Parfümfläschchen, um zu bespritzen. Dafür bekamen sie dann ein Ei oder etwas aufgewartet. Das hat sich nur in einigen Orten noch erhalten. Wir wissen, dass zum Beispiel in Kerz dieser Brauch noch fleißig gepflegt wird. Was neu ist zum Beispiel, sind die Osterbasare und Ostermarkt, also wieder ein mehr sichtbar werden dieser Feiertage. Man möchte was bieten.
Das ist die Meinung von Gerhild Rudolf, Leiterin des Deutschhauses in Hermannstadt. Auch Camelia Stefan, Museologin beim Hermannstädter Sigerius-Museum, erinnert sich an traditionelle siebenbürgische Osterbräuche.
Am dritten Ostertag wurden die Burschen von den Mädchen bespritzt. Wir schließen am Morgen die Stube der von Müdigkeit des vorigen Tages tief schlafenden Burschen und badeten sie gründlich. Nachmittags gab es eine große Tanzunterhaltung in der Gemeindesaal. Zum Tanz spielten entweder Zigeunermusik oder die Blaskapelle auf. Man sorgte dafür, dass alle Mädchen ihrem Alter nach dem Tanz angefordert werden. Kein Bursche durfte das ihm zugeführte Mädchen zurückweisen. Zur Mitternacht erschien auch der Pfarrer in der Unterhaltung. Das Unterhalten dauerte bis am Morgen.
Naja, wie im Märchen. Alles gut, wenn Ende gut, sagt ein altes Sprichwort. Hoffentlich haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schöne und ruhige Osterfeiertage genossen. Hoffen wollen wir nun auf einen baldigen und sonnigen Frühling.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96,0 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomuresch.ro. Das ist www.heyradio.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der Orgelbauer Hermann Binder ist einer der Preisträger des Heimatpreises für Siebenbürger Sachsen. Die Auszeichnung wurde 2019 von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen und gilt als Ausdruck für die intensive Verbindung des deutschen Bundeslandes zu den Siebenbürger Sachsen. Hermann Binder, 1945 in Schäßburg geboren, ist Orgelbauer und Orgelforscher. Seit etwa 1970 repariert und bearbeitet er historische Orgeln in Siebenbürgen. 1973 gründete Hermann Binder in Hermannstadt die landeskirchliche Orgelbauwerkstatt der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien. 1995 wandelte er die Werkstatt in ein eigenes Unternehmen um. Er ist der Autor einer umfassenden Darstellung des Orgelbaus in Siebenbürgen mit Einzeldarstellungen vieler historischer Instrumente. Mit dem in Siebenbürgen wohlbekannten Hermann Binder führte Christa Richter von Radio Bukarest folgendes Gespräch.
Hermann Binder, du kannst etwas, was nicht jeder kann. Du kannst Orgeln reparieren. Ist es schwer, Orgelbauer und Orgelreparateur zu werden in Rumänien? Ist das ein schwerer Beruf?
Das ist ein schöner Beruf. Und er ist nicht schwer, es sei denn, man macht ihn sich schwer. Orgelbauer heißt Orgeln reparieren, Orgeln konzipieren und nach dem Wunsch neu bauen.
Das ganz anders.
Ja.
Inzwischen weiß man, dass es viele Kirchen in Siebenbürgen gibt. Es sind über 200, 250. Hat jede Kirche auch eine Orgel? Denn ohne Orgelmusik tut sich nichts in der evangelischen Kirche, nicht wahr?
In der evangelischen Kirche tut sich nichts und auch nicht in der reformierten tut sich jetzt eigentlich nichts und in der katholischen Kirche nicht. Und wenn man Orgelbauer war in der Zeit, als ich anfing, da war ich allein auf weiter Flur.
Ja, früher gab es viele Orgelbauer bis ins 19. Jahrhundert hinein und dann verschwanden sie schön langsam. Kommunismus kam. Welches war der letzte bekannte Name in Siebenbürgen?
Der letzte bekannte Name in Siebenbürgen war Karl Einschenk und im Banat die Firma Wegenstein. Die Firma Wegenstein hat zum Beispiel die Orgel aus Hiltau gebaut, 1942. Und auf der Fahrt zurück nach Temeswar wurde der Zug bombardiert, indem das Werkzeug, das sie gebraucht hatten in Hiltau, bombardiert. Und dann löste sich nachher eigentlich auch die Firma Wegenstein so langsam auf. Es blieb zwar noch einer von der Familie dort, der hat noch Reparaturen gemacht, aber es war das Ende.
Wie bist du Orgelbauer geworden? Konnte man einfach, ich werde Orgelbauer, war das eine einfache Sache? Wie war das bei dir?
Nein, ich habe angefangen, Orgel zu spielen während meiner Studienzeit und dann habe ich einen Musikstudenten kennengelernt, der hat mir Harmonielehre und Kontrapunkt beigebracht. Ich könnte jetzt nicht Solo-Organist werden oder so, aber für ein einfaches gottesdienstliches Orgelspiel dort war ich schon gewappnet.
Aber das klappte nicht sofort?
Nein, das klappte nicht sofort, weil ich dort erst mal die Freiheit brauchte, dafür losgeeist zu werden.
Ja, zuerst hast du also was anderes
das ist
studiert?
Das. Ich habe Physik studiert und dieses Studium, das habe ich auch absolviert, weil ich meinen Vater nicht vorher lassen wollte, Orgelbau lernen. Ja, das ist auch sehr vernünftig, es war auch gut so. Ich profitiere ja auch als Orgelbauer von physikalischen Erkenntnissen. Physik Musik ist Akustik. Meine Staatsarbeit, das war im Bereich der Ultraakustik. Da musste ich einen Ultraschallgenerator bauen.
Aber wie bist du nicht dann zum Orgelbau gesprungen?
Ja, die evangelische Landeskirche suchte einen Interessenten, der bereit wäre, sich ausbilden zu lassen als Orgelbauer in Deutschland, in der DDR, besser gesagt.
Und das hat geklappt bei dir?
Ja, es hat 3 Jahre gedauert und diese Zeit hier habe ich überbrückt als Lehrer in der Schule in Stolzenburg.
Und wie war's?
Das war sehr schön. Ich war so dort unter den Kollegen bei der Firma Schucke, Alexander Schucke Orgelbau in Potsdam. Und erstmal habe ich vom Chef der Firma prüfen lassen, ob ich geeignet wäre. Und diese Prüfung, die hat einen ganzen Tag gedauert. Es ging um seine Sorge, dass ich die handwerkliche Seite nicht packen könnte, weil das so üblich war. Man musste vorher eine Professionalschule als Tischler absolviert haben.
Ja, bist du zurückgekommen und bist wirklich Orgelbauer geworden. Wie lange hast du jetzt hier in Siebenbürgen gearbeitet, Orgeln repariert?
Von 1975 bis zur Gegenwart. Ich habe eigentlich als landeskirchlicher Orgelbauer damit begonnen in Bistritz und Umgebung eine Bestandaufnahme zu machen. Und in der Hermannstädter Gegend, dort habe ich gleich einige kleinere Arbeiten bekommen, die ich dann machen konnte.
Ja, also welches war deine größte Orgel, die du repariert hast?
Die erste Orgel, das war die Orgel aus Schorsten. Die Orgel aus Schorsten, die steht jetzt in Kerz. Die größte Orgelanlage, das ist die Orgel aus der katholischen Kirche in Klausburg, St. Michael. Das war eine Arbeit, die 3 Jahre gedauert. Die haben eine historische Orgel gebaut von dem Hermannstädter Orgelbauer Johannes Hahn, Mitte des 18. Jahrhunderts. Und die wollten die Orgel vergrößert haben.
Und das ist
mit Hilfe der Orgel aus Bellersdorf, ebenfalls eine Hahn-Orgel aus demselben Jahr und alten Orgelteilen aus Zendersch. Dort sind also 3 Orgeln sind dort vereint in dem Klausenburger Projekt.
Ja. Du bist praktisch der einheimische Letzte.
Der erste. Heutzutage gibt es 7 angemeldete Orgelbaufirmen in Rumänien. Es ist nur einer, der aus dem Ausland
kam. Der Schweizer ist nur einer.
Der hat nur behauptet, er sei der Erste, der etwas nach dem Krieg hier so auf die Beine gestellt hat. Also ich habe mehrere Mitarbeiter gehabt, die bei mir gelernt haben. Und sie haben ihre Firmen aufgebaut. Der Pop Sultan in Seke Udvarhei, also Oderhellen, Schandor Peter neben Merkuriaciuk
aus einem Dorf,
in der ungarischen Gegend. Das sind also meine besten Pferde im Stall gewesen.
Und dann sind noch ein paar, die auch sich weiter drum kümmern. Hast du noch Zeit und Lust zu arbeiten oder hast du gesagt, es ist genug des Guten?
Für Arbeiten?
Ja.
Nein, das soll noch weitergehen. Ich habe
dein Atelier gesehen. Ich habe gesehen, du bist
Arbeit,
noch nicht auf der Ruhebank.
Die Arbeit, in der ich noch drinstecke, die hoffe ich jetzt im Sommer fertig zu machen. Das ist die Orgel in Niedereidisch.
Also, Arbeit hast du genug. Also können wir nur gratulieren, dass du so fleißig bist und dich nicht lässt. Lieber alter, letzter Orgelbauer der Siebenbürger Sachsen. Aber man kann nie wissen, wie es weitergeht. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Viel Spaß weiterhin und danke fürs Gespräch.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als das deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit dem Programm Fest der Dorfgründer begann im Branauer Dorf Nimesch die Veranstaltungsreihe anlässlich der Ansiedlung der Donauschwaben in Ungarn vor 300 Jahren. Auch der Grundstein für das Ansiedlungsdenkmal wurde im Rahmen dieser Veranstaltung niedergelegt. Über die Auftaktprogramme des Jubiläumsjahres und das neue Buch Fisje, Fisje, Tap, 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 Kinderreime aus Nimesch sprach mit der Vorsitzenden der örtlichen deutschen Selbstverwaltung Aniko Kram-Mezei unsere Kollegin Melita Hengel von der deutschen Sendung in Fünfkirchen, Ungarn.
300 Jahre Ansiedlung der Deutschen hier auch in Nimesch wird jetzt gefeiert. Die große Auftaktveranstaltung gibt es an diesem Wochenende. Womit hat man denn die Gäste erwartet?
Also wir haben das Programm auf zwei Tage verteilt eigentlich. Am Samstag haben wir so einen Stationenlauf oder Staffellauf organisiert für unsere Grundschulkinder und deren Eltern, also so ein Familiennachmittag. Da haben die Kinder durch verschiedene spielerische Aufgaben erfahren können, welche Schwierigkeiten oder welche Hindernisse die deutschen Einwanderer erleben mussten oder bewältigen mussten auf ihrer Reise ins neue Land, in ihre neue Heimat. Und wir haben versucht, durch verschiedene interessante Aufgaben diese Themen den Kindern näher zu bringen. Das ist sehr gut gelungen. Wir hatten insgesamt 8 Gruppen, die daran teilgenommen haben. Und als kleines Geschenk haben wir jedem Kind ein kleines Geschenkpaket zusammengestellt. Das ist eine kleine Stofftasche. Auf der einen Seite ist ein Logo drauf, 300 Jahre Nimmersch. Das ist jetzt für dieses Jubiläumsjahr extra angefertigt worden. Und auf der anderen Seite haben wir versucht, lustige Sprüche oder speziell in unserer Mundart existierende Wörter anzugeben, die die Kinder dann erlernen sollen und überhaupt kennenlernen sollen, weil die meisten kennen sich mit Mundart, nimmerscher Mundart, gar nicht mehr aus. Die hören das zu Hause in der Familie gar nicht und wir wollen ihnen die Besonderheiten unserer Mundart näher bringen, auf spielerische Art, und so haben wir diese Stofftaschen auch erfunden, sozusagen, so ist die Idee zustande gekommen. Am Sonntag ging das Festprogramm mit einer zweisprachigen Messe los und eine Delegation aus unserer Partnergemeinde hat da auch teilgenommen. Das hat uns sehr gefreut, dass wir uns nach über 2 Jahren wieder treffen konnten, dass die Pandemie das ermöglicht hat, dass wir Gäste aus unserer Partnergemeinde wieder empfangen konnten. Und anschließend, also nach der Messe, war die Grundsteinlegung für unser Ansiedlungsdenkmal. Also die Deutschen sagen ja Auswanderung und wir sagen Ansiedlung, weil unsere Vorfahren vor 300 Jahren hier angekommen sind ungefähr und hier eine neue Siedlung gegründet haben, eine neue Dorfgemeinschaft. Und da wollen wir gerne ein Denkmal errichten, das uns an diese 300 Jahre und hoffentlich noch weitere Jahrzehnte oder Jahrhunderte bedeuten werden. Und am Nachmittag hatten wir ein schönes Festprogramm, wo wir 2 unserer neuen Bücher vorgestellt haben. Einerseits gibt es eine Sammlung von ungarndeutschen Kinderreimen aus Nimmersch und andererseits gibt es ein neues Bilderbuch, zweisprachig gestaltet, wo wir einen Teil aus unseren alten Fotos und aus unserer Geschichte Bilder gesammelt haben und auch die neuesten Entwicklungen in unserem Dorf, wie sich unsere Gemeinde entfaltet hat in den Jahrzehnten. Und im Programm gab es noch einen schönen Vortrag von Frau Dr. Maria Erb. Sie hat uns über die Ansiedlungsgeschichte, über den Hintergrund berichtet, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass diese deutschen Kolonisten sich auf den Weg machten und in Ungarn nach einer neuen Heimat suchten.
Es gab noch das zweite Buch mit den Kinderreimen. Wie ist das denn entstanden? Wer hat das gesammelt? Was findet man in diesem Buch?
Eigentlich ist die Idee uns schon lange gekommen. Viele Eltern, junge Eltern und auch Großmütter haben uns gefragt, ob wir eventuell so eine Sammlung haben und sie würden gerne ihren Enkelkindern diese Reime und Auszieherreime und verschiedene so alte Verse beibringen, aber sie können sich nicht mehr an den Anfang oder an das Ende erinnern. Und so haben wir einige ältere Damen zusammengerufen und haben diese Kinderreime alles schön aufgezeichnet und dann habe ich angefangen, diese aufzuschreiben und dabei ist mir aufgefallen, dass das gar nicht so einfach ist, weil Mundart kann man ja nicht so einfach aufschreiben, wie das gesprochen wird. Und da habe ich Frau Dr. Maria Erb gebeten, mir fachliche Hilfe zu geben und Tipps zu geben, wie mache ich das überhaupt. Und da haben wir uns darauf geeinigt, wir müssen je einfacher, umso besser der Lautsprache näher kommen, also so wie wir das abschreiben, soll das jeder verstehen können, nicht viele verschiedene Schriftzeichen setzen, damit das kompliziert wird oder schwierig wird zu lesen, sondern versuchen, das so einfach wie möglich aufzuschreiben. Und so sind dann über 40 kleine Gedichte gesammelt worden. Die wurden einmal in Mundart und einmal in der Hochsprache abgeschrieben und die sind einmal gruppiert worden. Ich habe versucht, diese Gruppierungen so in dem Heft hintereinander zu reihen, wie das Kleinkind sich entwickelt. Also von Wiegenlieder angefangen angefangen, dann Spiele mit Händen, Füßen, dann weiter Kniereiterreime, dann Auszieherreime, dann Neckreime und zum Schluss gibt es dann noch ein paar zu besonderen Anlässen wie Neujahrssprüche oder unser berühmtes Hutzellied, das wir den Kindern noch gerne beibringen möchten oder so Sprüche zu Ostern und verschiedene Anlässe. Und da habe ich eine Grafikerin, die Frau Sonja Ferling aus Kossuhetting, engagiert. Sie hat schöne Grafiken dazu gemacht, Zeichnungen. Das ist aber alles schwarz-weiß, sodass die Kinder in der Zeit, wo sie diese kleinen Reime erlernen, können sie inzwischen auch das schön bunt bemalen. Und es gibt auch einige Blumenmotive, die sind von unseren ungarndeutschen Trachten entstanden. Und ich glaube, das ist ein sehr gut gelungenes Heft geworden. Und ich hoffe, dass die Familien und vielleicht auch im Kindergarten oder in der Schule die Lehrerinnen, die das bearbeiten werden, dass sie auch viel Spaß dabei haben.
Präsentiert wurde ja diese Sammlung jetzt bei dieser ersten großen Veranstaltung. Wie haben denn die Leute reagiert? Haben sie sich gefreut, dass jetzt wirklich diese echten Nimmerscher-Sprüche gesammelt wurden?
Die Nachfrage war schon sehr groß, als man erfahren hat, dass es so ein Heftchen geben wird. Und was für mich noch erstaunlich war, dass nicht nur unsere Dorfbewohner oder ehemalige Nimmerscher danach gefragt haben, sondern aus ganz verschiedenen Ecken von Ungarn, aus ungarndeutschen Dörfern, sind Anfragen gekommen, ob sie so ein Heftchen bekommen könnten, weil sie das auch gerne im Kindergarten oder in der Grundschule bearbeiten würden mit den Kindern oder dass sie gute Anregungen bekommen, zu Hause selbst so eine Sammlung zusammenzustellen. Und das hat uns natürlich auch sehr gefreut, aber in erster Linie haben wir das für unsere Leute gedacht und ich glaube, das ist sehr gut angekommen.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn Treffpunkt am Vormittag täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, 11 bis 13 Uhr Rumänienzeit, im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Das Nil-Theater-Wochenende ist das Wochenende im Jahr, an dem alle Theatergruppen der Deutschen Nikolaus-Lenau-Schule in Temeswar auf der Bühne des Deutschen Staatstheaters auftreten. Die erste Nil-Theatergruppe wurde 1996 vom damaligen Gastschauspieler aus Deutschland Christian Bormann gegründet. Das 26. Jubiläum der Nil-Theatergruppen wird an den letzten Apriltagen gefeiert. Darüber erzählt Isolde Kobetz, Schauspielerin des Deutschen Staatstheaters Temeswar, Theaterpädagogin und Leiterin der Jugendtheatergruppen der Temeswarer Lenau-Schule im Gespräch mit Tatjana Sessler von Radio Temeswar.
26 Jahre Nil wird nun wieder gefeiert.
26 Jahre, eigentlich sind das 25 plus 1, so nenne ich es, weil wir voriges Jahr pandemiebedingt überhaupt nicht gearbeitet haben. Vor 2 Jahren ist es uns noch gelungen, 3 Vorstellungen herauszubringen, also Isa Berger und ich, denn wir sind jetzt die 2 Mütter. In Zukunft werde ich Oma bleiben und sie wird die Mutter sein, diejenige, die Entscheidungen treffen wird. Und dieses Jahr, Gott sei Dank, können wir wieder feiern. Eigentlich wollten wir auch eine neue Auflage des Festivals machen, bloß haben sich keine Truppen gemeldet, auch pandemiebedingt, nur die Truppe Art Attack aus Hermannstadt. Und darum haben wir beschlossen, dieses Jahr ein Theaterwochenende der Truppe Nil mit Gästen zu feiern. Vom 29. bis zum 30. werden wir alles machen, feiern, dem Publikum bringen. Dieses Jahr haben wir etwas Neues für das Nil-Wochenende und zwar Thomas Perle ist ein Theaterautor in Rumänien geboren, der in Deutschland wohnt. Er hat den Wunsch geäußert, für die Nil-Theatergruppe ein Theaterstück zu schreiben und deswegen kommt er am 29., das ist eine quasi weniger öffentliche Eröffnung, hat er den Wunsch geäußert, einen Workshop mit Nil-Mitgliedern zu halten, um für sie für nächstes Jahr ein Theaterstück zu schreiben für die Kulturhauptstadt. Wir werden am ersten Abend, am 29., 3 Vorstellungen haben über die Freundschaft, Gruppenleiter Isa Berger, das sind unsere Junioren. Danach 4 Mädelhaus, ein bisschen bearbeitet. Ich habe einige Gestalten dazu geschrieben, ich habe die Namen ein wenig geändert. 4 Mädelhaus und dann am Ende eine Collage der Truppe Art Attack aus Hermannstadt. Am 30. werden wir Bunbury haben, musikalisch. Das Theater bietet uns die Schneekönigin, weil dort die meisten ehemaligen Nils spielen, die schon groß sind, die schon Schauspieler sind, die mein ganzer Stolz und meine ganze Freude sind. Und dann am Ende eine Retrospektive 25 Jahre Nil mit ganz kleinen Videos von ehemaligen Mitgliedern, von heutigen Mitgliedern, von Freunden der Truppe Nil und natürlich PowerPoint mit verschiedenen Fotos aus den Vorstellungen aus diesen 25 Jahren, wo wir fast 100 Titel haben. Und alles wird schließlich mit einem süßen Stück Torte abgeschlossen. Die Vorstellungen werden alle im Saal des DSTT stattfinden. Thomas Perle hält seinen Workshop in der Lenau-Schule. Das Schöne ist, dass auch wenn nicht Leute von Deutschland, Frankreich und wo wir noch Mitglieder haben, England, zur Feier kommen, kommen unsere Kollegen, die sehen werden, wie sie ausgesehen haben in der 6. Klasse, in der 8., in der 10., in der 12. oder als Studenten, wie sie sich verändert haben und natürlich, wie sie beruflich, professionell zu wahren Schauspielern geworden sind. Thomas Perle hat sich mit der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg in Verbindung gesetzt mit Herrn Eugen Christ und hat diesen Wunsch geäußert, für uns zu schreiben, vielleicht auch für das DSTT. Wir sind sehr dankbar, Eugen Christ und der Donauschwäbischen Kulturstiftung, dass sie uns mit den Kosten für Thomas Perle geholfen haben und natürlich auch mit den Kosten teilweise von diesem Wochenende. Teilweise zahlt das DSTT. Teilweise die Donauschwäbische Kulturstiftung. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass nach so vielen Jahren die Donauschwäbische Kulturstiftung uns immer noch unterstützt. Denn wir sollen nicht vergessen, dass von der 1. bis zur 10. Auflage des Festivals hat die Donauschwäbische Kulturstiftung alles gezahlt, hat uns geholfen mit Theaterpädagogen. So haben die Kinder, die Schüler, die Jugendlichen gelernt, in verschiedenen Richtungen professionell weiter Theater zu spielen. Das Problem heutzutage nach 2 Jahren Pandemie ist, dass die Kinder vieles verloren haben, viel an Spontaneität. Sie sind sehr einsam irgendwie, glaube ich. Wir haben gerade mit Isa gesprochen, als wir das erste Mal die Nils getroffen haben, noch im September. Früher war es so, dass alle unruhig waren, haben etwas gesagt, haben gespielt, waren vielleicht laut. Dieses Jahr, als wir reinkamen in die Klasse, war eine Totenstille. Keiner sprach etwas. Die Kinder wissen ja, dass wir nicht Lehrer sind, dass sie ganz brav sitzen müssen, weil sie eine schlechte Note bekommen. Trotzdem war es so, dass sie überhaupt nichts gesagt haben, bis wir sie nicht gefragt haben, was sie sich wünschen, wie sie heißen und so weiter. Und es war ein Problem am Anfang, weil wir alles nur mit Maske machen durften. Und da wir auch keinen Platz für die Proben hatten. Seit 2 Monaten oder 1,5 Monaten können wir arbeiten. Das DSTT gibt uns den Zweiersaal, natürlich Requisite, Garderobe, Technik und alles, was wir brauchen für unsere Veranstaltung.
Welches soll der Schwerpunkt der diesjährigen Auflage sein? Was soll besonders sein?
Ich glaube, besonders wird die Retrospektive sein. Nur wenn ich denke, ich habe ja all diese Fotos und alles zusammengestellt. Es ist schön zu sehen, dass man nicht umsonst gelebt hat, dass man ein Publikum erzogen hat für das Theater, denn das ist das Allerwichtigste, obwohl für meine Seele das Allerwichtigste ist, dass das DSTT weiter lebt, denn das war Ziel meines Lebens nach der Hochschule, dass dieses Theater weiterleben soll und Schauspieler haben soll und nicht irgendwelche Schauspieler, sondern gute Schauspieler. Das sieht man, ich bin stolz auf meine Kollegen. Ich danke dem DSTT. Wenn das Theater das nicht unterstützt hätte, hätten wir das wirklich nicht machen können. Bin ganz stolz darauf, dass Isa diese Mission weiterführt und dass sie mir beisteht und dass Isa sich für die Nil entschlossen hat und die Nil nicht verlassen hat und aus ihrem Wissen auch den anderen weitergibt.
Was erwartest du für die Nils bei dieser Auflage?
Ich erwarte, dass wir immer wieder neue, wunderbare Kinder haben, dass sie das Theater lieben, dass sie ins Theater kommen, dass sie Theater lesen und dass sie sich vielleicht, wer weiß, mit diesem Beruf identifizieren.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Meine Damen und Herren, hiermit endet die April-Auflage unseres Funkmagazins. Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Aus dem Temeswarer Studio verabschiedet sich von Ihnen im Namen des gesamten Teams Adi Ardelean. In einem Monat melden wir uns mit der Mai-Auflage unserer Gemeinschaftssendung zurück. Haben Sie bis dahin schöne und angenehme Frühlingstage.
Wir sprechen Ihre Sprache.